Hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge des Schalke Podcast, Folge 150. Ich habe zu René letzte Woche schon gesagt, in Anführungsstrichen haben wir Jubiläum heute. Dieses Jubiläum nutzen wir, um über den wichtigen Sieg gegen Jan Regensburg vom vergangenen Wochenende zu sprechen. Dann auch ein wenig über das, was diese Woche auf dem Platz passiert ist. Denn am heutigen Mittwoch, wo wir aufzeichnen, gab es ein Kuriosum auf dem Trainingsgelände des FC Schalke 04. Und dann soll es auch einen großen Teil dieser Sendung um die anstehende Mitgliederversammlung vom kommenden Samstag gehen. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir den Frank wieder eingeladen. Hallo und Glück auf, lieber Frank.
Hallo und Glück auf, Tim.
Ja, lass uns chronologisch vorgehen. Letzte Woche Sonntag, 17. gegen 18. Also, dass man das aus Schalker Sicht irgendwann mal in der zweiten Liga sagen muss, hätte ich vor so anderthalb, zwei Jahren nicht unbedingt erwartet. Aber es war leider die Realität am vergangenen Spieltag gegen Jan Regensburg. Aber zum Glück mit einem sehr erleichternden Ende für alle Schalke-Fans. Oder wie würdest du es sagen?
Natürlich, auf jeden Fall. Also die Stimmung in der Veltins Arena war zwar ein bisschen komisch, weil es jetzt nicht so nach dem Spielschluss Euphorie ausbrach, aber dazu gab es ja auch gar keinen Grund, weil sich Regensburg wirklich, um es ein bisschen zynisch zu formulieren, wie ein Tabellenletzter auch präsentiert hat. Sie hatten ja in den gesamten 90 Minuten nicht eine richtige Torchance. Und von daher, wenn Schalke gegen diesen Gegner nicht gewonnen hätte, dann hätte man ja wirklich die Frage stellen müssen, gegen wen will der FC Schalke 04 überhaupt noch gewinnen? Und insofern war das ein Pflichtsieg, wie es auch Kapitän Kenan Karaman nach dem Spiel uns gesagt hat. Und ja, man muss jetzt auch abwarten, wie es weitergeht. Die Punkte waren jetzt erstmal sehr, sehr wichtig. Daran gibt es gar kein Vertun. Aber ob jetzt damit eine Trendwende eingeleitet worden ist von der Mannschaft, das muss man noch sehr in Frage stellen, weil das weitere Programm bis zur Winterpause, das hat es ja in sich. Es gibt ja eigentlich jetzt nur noch Gegner, gegen die Schalke spielen muss, die in der Tabelle weit vor ihnen platziert sind. Es fängt ja schon am 23. November mit dem ganz schweren Auswärtsspiel beim Hamburger SV an.
Ja, obwohl die ja am Wochenende gegen Eintracht Braunschweig verloren haben, am vergangenen Wochenende.
Das macht die Aufgabe umso schwieriger. Die haben ja nicht nur gegen Braunschweig verloren, sondern hatten davor auch jetzt schon einige Misserfolge und es gab ja jetzt schon wieder Gerüchte um HSV-Trainer Steffen Baumgart, ob er noch der Richtige ist. Und ich empfinde das eher so, dass das die Aufgabe für Schalke noch schwerer machen wird, weil der HSV jetzt enorm unter Druck steht und unbedingt gegen die Königsblauen gewinnen muss.
Du sagst es, du sprichst es auf jeden Fall an. Am Sonntag war ja das Spiel. Eine Meldung, die ja gut irgendwie mich persönlich überrascht hatte, weil ich sie im ersten Moment überlesen hatte, war, dass Thomas Kallas ausgefallen ist wegen Kniebeschwerden, konnte auch das Abschlusstraining schon nicht mitmachen. Diese Woche gab es aber Entwarnung, habe ich mir sagen lassen.
Ja, aber ich würde Entwarnung noch in Anführungsstrichen setzen. Er war heute das erste Mal wieder auf dem Platz und hat aber auch nur individuell trainiert. Bei Kallas muss man wissen, dass er schon seit vielen Jahren Probleme mit der Patellasehne hat und dass man da immer sehr, sehr aufpassen muss, wie viel er trainieren kann. Die neue Verletzung hatte damit aber laut Schalker Angaben nichts zu tun. Da hat er einen Schlag aufs Knie bekommen. Aber trotzdem, ich zucke immer bei Kallas ein bisschen zusammen, weil man immer Angst haben muss, dass doch wieder was passiert, denn die Patellasehne, die quält ihn eben, wie gesagt, schon länger. Und Anfang der Saison ist er ja einige Wochen ausgefallen und hat sich sogar zu einem Spezialisten seines Vertrauens nach Bristol begeben. Und der hat ihn dann wieder auf Vordermann gebracht. Aber das ist schon, sag ich mal, so ein Schalker Sorgenkind, der Thomas Kallas. Und man wird abwarten müssen, wie er die weitere Saison übersteht.
Für ihn ist Ron Schallenberg wieder in die Innenverteidigung zurückgerückt oder eingerückt, besser gesagt. Und ein wenig auffällig, oder was heißt auffällig, aber interessant war auch die Rolle, die Paul Seguin am Sonntag gespielt hat. Immer wieder im Spielaufbau sich in die Abwehrkette reinfallen lassen, dann das Spiel quasi darüber mit eröffnet. Hast du, also erstmal, erste Frage quasi oder erste Teilfrage an dich, wie hast du Seguin in der Rolle wahrgenommen? Ich muss persönlich sagen, ich fand ihn gut in der Rolle. Und wie glaubst du, hat man, also jetzt hat man, du hast es ja schon angesprochen, Ringsburg hatte keine wirkliche Chance, aber hat dir die Abwehr bei dem, was sie zu tun hatte, was man jetzt wirklich sehr relativieren muss, weil es nicht sehr viel war, wie hat sie dir trotzdem gefallen?
Ja, also ich teile deinen Eindruck, die Abwehr hat mir ganz gut gefallen und Paul Seguin hat mir auch ganz gut gefallen. Er hat uns nach dem Spiel erzählt, dass er sich sehr mit dieser Rolle identifiziert und anfreundet. Und ihm wäre es auch recht, wenn er in Hamburg auch in diese Rolle wieder auflaufen dürfte. Aber, und das muss man natürlich auch hinzufügen, Regensburg war jetzt wirklich kein Maßstab, weil Seguin konnte wirklich flapsig formuliert auf dem Platz machen, was er wollte, weil er überhaupt nicht attackiert worden ist. Und das hat mich schon eigentlich sehr, sehr gewundert, dass Regensburg hier in der Felddienstarena so mutlos aufgetreten ist. Denn man muss ja, oder man weiß ja, dass sie vorher zwei Spiele gewonnen hatten. Und ich hatte eher damit gerechnet, dass sie mit mehr Selbstvertrauen hier antreten und dass die Schalke auch früher attackieren würden. Aber das hat sich als Trugschluss erwiesen. Im Gegenteil, also Seguin konnte immer wieder unbedrängt die Bälle da hinspielen, wo er wollte. Er wurde überhaupt nicht attackiert. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass, wenn er diese Rolle wieder ausführt, dass er so unbedrängt spielen kann. Schon in Hamburg wird das ein ganz anderes Spiel werden. Und da wird man dann sehen, ob Seguin dann Schalke auch so viel Sicherheit vermitteln kann, wie er es im Spiel gegen Jan Regensburg getan hat. Er würde es sich wünschen, dass er wieder dort aufläuft auf dieser Position und er begründete das damit, dass er dann das Spiel auch besser für die eigene Mannschaft kontrollieren könnte und auch mehr Sicherheit für seine Mitspieler ausstrahlen könnte.
Was mir persönlich am Sonntag noch in Ansätzen zumindest ganz gut gefallen hat, wie gesagt, immer relativierend eingeschoben, dass Regensburg echt sehr ideenlos, mutlos nach vorne war und auch defensiv anfällig war, ist, man hat aber ein bisschen, finde ich, gesehen, dass man versucht hat, sich über die Außenbahn durchzukombinieren und dann flache Bälle in die Mitte zu spielen. So ist ja zum Beispiel auch das 1-0 durch Kenan Karaman gefallen. Das hat mir grundsätzlich ganz gut gefallen, aber wie gesagt, immer relativierend eingeschoben, dass Regensburg an dem Tag echt keinen wirklichen Sahnetag erwischt hatte.
Ja, das stimmt, wobei ich jetzt ein bisschen irritiert war. Kurz vor dem Spiel gab es ja diese Gerüchte mit Anthony Modest und da war ich jetzt deshalb irritiert, weil das ja auch ein Mittelstürmer ist und ich sehe eigentlich beim FC Schalke 04 auf der Mittelstürmerposition wenig Bedarf, weil Schalke ja den Musa Sylla da hat und der, die Torquote spricht ja für ihn. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Gerüchte positiv aufgenommen hat, denn dann hätte er nicht nur einen Konkurrenten gehabt, denn dann hätten sie sich vielleicht wieder gegenseitig im Zentrum blockiert. Also ich sehe viel mehr Bedarf für Schalke auf den Außenbahnen, weil Sylla ja eben von vernünftigen Flanken lebt. Und wenn er die nicht bekommt, dann ist er dann eher zur Wirkungslosigkeit verurteilt. Und deshalb bin ich im Nachhinein, ich gebe es mal zu, eher froh, dass das mit Modest nicht geklappt hat, weil da hätte ich eigentlich Riesenprobleme gesehen.
Lass uns das Spiel abschließen. Ich glaube, die Erleichterung dürfte allen bewusst geworden sein oder sie dürften sie wahrscheinlich alle gespürt haben am vergangenen Sonntag. Lass uns den Blick in diese Woche werfen, in die beiden Trainingseinheiten. Gerade die heutige Trainingseinheit war ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, schon ein wenig kurios, aber das kannst du, glaube ich, besser erzählen als ich.
Ja, ich war jetzt auch nicht selbst vor Ort, sondern der Kollege Norbert Neubaum. Aber wie gesagt, es gab dann einen Zwischenfall, weil mehrere Jugendliche da auf den Platz liefen plötzlich. Und dann das Training dann auch gestört und unterbrochen haben und der Ordnungsdienst musste sogar eingreifen. Also das habe ich jetzt schon lange nicht mehr auf Schalke erlebt, aber es ist dann alles ohne weitere Schwierigkeiten dann abgelaufen, aber es war schon ein bisschen komisch, weil bei den anderen öffentlichen Trainingseinheiten, die von viel weniger Fans ja jetzt auch besucht werden als früher, also ich kannte ja noch Zeiten, da waren zwischen 500 und 1000 Fans dort, das war jetzt in letzter Zeit überhaupt nicht mehr so, da waren viel weniger zu Gast, wenn sie zuschauen durften überhaupt, das passiert ja jetzt nur noch ein- oder zweimal die Woche. Mittlerweile hat das ja Schalke wenigstens mal auf zwei Einheiten aufgestockt. Ja, und ja, das war ein bisschen verwunderlich alles, aber es ist ja zum Glück nichts passiert.
Ebenfalls gab es zwei neue Gesichter oder neue alte Gesichter, die zurück auf dem Trainingsgelände zu sehen waren, nämlich Aris Bayindir und Adrian Gantenbein waren zurück auf dem Trainingsplatz.
Und es gab noch drei Spieler aus der U19, die durften jetzt auch mal mittrainieren. Also Kees van Wonderen nutzt jetzt die Länderspielpause und will sich auch noch mal drei Spieler aus dem Talentschuppen von A-Jugendtrainer Norbert Elgert anschauen.
Du sagst es, ist ja auch erstmal ein Schritt, den, glaube ich, auch viele Schalke-Fans irgendwo gefordert haben, dass man, oder was heißt gefordert haben, aber das ist, glaube ich, ein logischer Schritt, wenn man eine Länderspielpause hat, sich diese Jungs auch mal anzugucken, um zu schauen, wie weit sie sind und ob gegebenenfalls in Richtung Rückrunde da was möglich wäre an Einsatzzeiten oder Ähnlichem. Eine Veranstaltung, die Mannschaft nicht besuchen wird, ich weiß nicht, ob wir den Bogen schon schlagen wollen oder wolltest du noch personaltechnisch zu dieser Woche was sagen, sonst würde ich den Bogen nämlich schlagen wollen.
Ja, jetzt, sonst wurde jetzt normal trainiert, ist ja ganz klar und man muss jetzt schauen, ob es weitere Fortschritte gibt. Also als Fazit kann man sagen, dass Regensburg, wie es auch der Trainer Kees van Wonderen gesagt hat, ein kleiner Schritt eben zumindest auch ergebnistechnisch nach vorn war und Fußball hat ja auch in gewisser Weise viel mit Psychologie zu tun und jetzt hat Schalke wenigstens mal wieder gewonnen, den dritten Saisonsieg gefeiert und jetzt muss man schauen, ob es der Mannschaft jetzt einen Push geben wird. Interessant wird dann auch jetzt noch zu sehen sein, mit Blick schon auf die nächste Woche, ob dann alle, ob die beiden Jugendspieler oder die Jungprofis Max Krüger und Taylan Bulut, ob die von ihren Länderspielen wieder gesund zurückkehren, das muss man ja auch hoffen. Das hat ja auch Schalke medientechnisch eigentlich für meinen Begriff ein bisschen zu klein verkauft, denn es ist ja für die beiden ein großer Erfolg, dass sie ja weiter in der U19 und der Max Krüger war es jetzt das erste Mal, dass er jetzt auch für die U20 nominiert worden ist. Und ich habe dann nur ein klein bisschen Sorge, sage ich mal, dass sie dann jetzt auch in so einem Rhythmus sind, dass sie schon zu viel spielen, weil die haben ja jetzt auch da zwei Spiele dann jeweils mit ihren Nationalmannschaften und ob das dann kräftemäßig dann so gut ist. Aus ihrer Sicht ist es natürlich gut, sie spielen jetzt für die deutsche U19 und U20 Nationalmannschaft, aber ob das dann für Schalke gut ist, muss man dann auch erstmal abwarten. Und dann war ja jetzt auch noch sehr überraschend, dass Ibrahima Cissé für das Aufgebot von Mali nominiert wurde, obwohl er ja jetzt ja in Schalke zuletzt überhaupt keine Rolle gespielt hat. Zuletzt im September bei den Profis zum Einsatz kam, dann hat Kees van Wonderen entschieden, dass er erstmal bei der U23 sich aufbauen soll, weil er dann vorher verletzt war. Jetzt hat er wohl ein bisschen individuell trainiert, dann war er wieder krank bei der U23, hat wieder individuell trainiert und deshalb war es schon ein bisschen verwunderlich, warum Mali ihn da nominiert, weil er ja gar nicht im Wettkampf- und Spielrhythmus ist. Aber ich habe mich dann mal schlau gemacht und habe dann erfahren, dass Mali den Schalker Abwehrspieler nachnominiert hat erstmal und da ist der Hintergrund, dass die Nationalmannschaft von Mali sehr, sehr viele verletzte Spieler zurzeit hat. Und deshalb hat man dann auf Cissé zurückgegriffen. Ja, und das ist dann der Hintergrund, den kann ich dann natürlich schon viel eher nachvollziehen. Und man wird jetzt abwarten müssen, ob er denn endlich mal zum Einsatz kommt. Denn Cissé wird natürlich darauf brennen, endlich mal wieder zu spielen für sein Heimatland, weil er ja in der A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes bisher noch gar nicht zum Einsatz kam. Letztes Mal war es ja unglücklich. Da waren zwei Länderspiele, aber er hat die beide nur auf der Ersatzbank verbracht.
Gut, dass du es angesprochen hast. Ist mir gerade nämlich auch noch eingefallen, dass ich das sonst noch thematisiert hätte, aber ich würde behaupten, dann können wir den Bogen eigentlich schon fast schlagen auf den kommenden Samstag, auf die Mitgliederversammlung, die in der Felddienst Arena stattfinden wird, wo die Mannschaft nicht anwesend sein wird. Und du hast mir auf dem Weg hierhin noch was anderes erzählt, was zumindest ein wenig fragwürdig zu sein oder zu scheinen zu sein mag, so herum.
Ja, es geht darum, um die Tatsache, das haben wir im Laufe des Tages oder gestern war es schon erfahren, dass die Spieler Freitag, Samstag, Sonntag frei haben. Und da muss ich ganz klar sagen, da habe ich nicht das geringste Verständnis dafür. Denn es wird ja der Öffentlichkeit immer suggeriert, dass die Profis alles für den Verein geben und alles machen und alles tun. Und ich habe deshalb dafür nicht das geringste Verständnis, weil die Spieler sind ja jetzt in dieser Phase der Saison nicht überbelastet. Also Schalke hatte jetzt eine englische Woche, das war jetzt letztens wegen des DFB-Pokalspiels. Nationalspieler haben sie kaum noch. Jetzt sieht man ja an dem Beispiel zwei Jungprofis und den Cissé. Und dann kann mir niemand erzählen, warum die Mannschaft jetzt 3 Tage frei hat am Wochenende. Also jeder Tag ist jetzt wichtig, den 3 freie Tage zu spendieren. Wenn sie jetzt auf Tabellenplatz 14 stehen, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Und dass sie dann, wenn es nicht ins Konzept passt, oder dann auch noch die Jahreshauptversammlung in Anführungsstrichen schwänzen, ist der nächste Witz. Also Schalke tut immer so in der Öffentlichkeit, wir sind ein Verein, wir halten alle zusammen und es ist doch so wichtig, der Zusammenhalt. Und wenn man so ein verheerendes Signal nach außen sendet, was Schalke natürlich nicht kommuniziert, also bis heute haben sie nicht kommuniziert, dass sie 3 Tage frei haben, die Spieler, habe ich da absolut 0,0 Verständnis.
Bin ich bei dir tatsächlich, weil ich glaube, gerade wenn man, du hast es ja schon angesprochen, dass das schwere Restprogramm bis zur Winterpause sieht, wäre es, glaube ich, in doppelter Hinsicht eigentlich clever, alles an Zeit zu nutzen, die man irgendwie bekommen kann oder die man hat.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch keine Ausrede. Also warum ist die Mannschaft nicht bei der Mitgliederversammlung? Wenn es sonst gepasst hat, terminlich, wenn kein Spiel war, war die immer da. Sie brauchen ja nicht die stundenlang da sitzen, wie es die Journalisten tun müssen. Aber sie waren immer zu früheren Zeiten, sage ich mal, eine Stunde vor Ort. Und deshalb, vielleicht hat die Vereinsführung Angst vor Pfiffen, dass die Mannschaft eben nicht freudig begrüßt wird. Aber selbst das muss man als Profi aushalten. Also nochmal, ich habe dafür nicht das geringste Verständnis und kann das also wirklich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Man tut immer so, man sei eine große Familie und wir sind Schalke und wir sind der besondere Verein. Also damit entlarvt sich der Club doch selbst. Also das ist nicht Schalke-like, so eine Entscheidung. Und auch Kees van Wonderen hat ja jetzt den Eindruck immer vermittelt, wir müssen sehr, sehr viel arbeiten, trainieren, Videostudium. Da gibt es für mich keine Entschuldigung. Wir reden hier von Hochleistungssport, Profisport. Und das kann man einfach nicht machen.
Lass uns das damit zumachen.
Ja. Ich rede mich sonst in Rage, das wollen wir ja auch nicht.
Das merke ich deswegen.
Aber dafür gibt es keine Entschuldigung. Und kann ja sein, dass der Verein das jetzt nochmal revidiert, aber sie brauchen das gar nicht. Sie haben ja die Entscheidung nach unseren Quellen eigentlich schon getroffen gehabt. Und wie gesagt, ich habe da kein Verständnis für.
Deswegen, bevor du dich jetzt komplett in Rage redest, lass uns das Kapitel zumachen und auf die Versammlung an sich zu sprechen kommen, wo ich vorab den Hinweis geben möchte, dass wir einen Live-Ticker am Samstag haben werden von der Jahreshauptversammlung. Das kombiniere ich jetzt auch einfach mal mit dem Hinweis darauf, dass wir auch im Vorhinein jetzt schon einige Artikel zur Jahreshauptversammlung publiziert haben, die teilweise hinter dem Plus, sei es das RZ Plus, das MZ Plus und so weiter und so fort stecken. Das könnt ihr immer noch für 1 Euro für 4 Wochen lang testen und euch das beispielsweise jetzt für die Jahreshauptversammlung, die Texte, die dann etwas tiefer gehen, durchlesen, aber auch andere Geschichten rund um Schalke, rund um das Trainingsgelände, was dort passiert oder auch die Spieler, die danach in der Mixzone unterwegs sind. Des Weiteren könnt ihr uns natürlich auch gerne bei den sozialen, in den sozialen Medien folgen, auf Instagram zum Beispiel schalke-news-mhb oder unseren YouTube-Kanal abonnieren, der heißt auch schalke-news-mhb oder auch den täglichen Newsletter, der um 19.04 Uhr rauskommt, gerne, wenn ihr auf der Website beispielsweise eurer lokalen Zeitung, also der Recklinghäuser Zeitung beispielsweise seid, gibt es da oben einen Banner, wo ihr das anklicken könnt und den Newsletter quasi abonnieren könnt, der dann jeden Abend rauskommt, um unter euch mit den täglichen Infos, die auf Schalke passiert sind, versorgt. Und jetzt muss ich einmal nach links gucken, denn ich brauche meinen Laptop, weil die Handynummer kann ich genauso wie René nicht auswendig, mit der ihr uns gerne schreiben könnt. Und zwar ist das, bevor ich jetzt hier gleich alles auseinanderräume, ich glaube, die ersten Zahlen sind genau 0160-9034-7628. Wenn ihr dieser Nummer eine Nachricht schreibt, könnt ihr mit René oder auch teilweise mit mir in Kontakt treten und euch Feedback geben. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt eure Meinung gerne kundtun. Wir haben ja auch immer unsere Kurvendiskussion, wo wir euch quasi einbinden und zu Wort kommen lassen. Wenn ihr dieser Nummer eine Sprachnachricht oder eine normale Textnachricht sendet, könnt ihr damit mit uns in Kontakt kommen. So, und jetzt machen wir den Schwung zur Jahreshauptversammlung, zur Mitgliederversammlung. Grundsätzlich erstmal, es ist ja jetzt die erste Mitgliederversammlung, die quasi während des laufenden Saisonbetriebs stattfindet. Das liegt ja daran, dass Schalke 04 das Geschäftsjahr im vergangenen Jahr geändert hat, dass man diesen Zeitpunkt jetzt so hat. Glaubst du jetzt angesichts des Sieges letzte Woche gegen Regensburg, dass die Stimmung zumindest etwas besser ist? Also ich vermute nicht, dass sie gut sein wird, aber vielleicht etwas besser als noch oder als wenn das Spiel jetzt verloren gegangen wäre, beziehungsweise wenn die Mitgliederversammlung letzte Woche gewesen wäre.
Das ist eine Frage der Interpretation. Was heißt etwas? Also, dass sie jetzt der Vorstand und Aufsichtsrat euphorisch empfangen werden, das schließe ich aus. Das Interesse ist zumindest wieder größer geworden. Wir hatten ja einen Artikel jetzt schon publiziert. Im letzten Jahr waren nur 3.608 stimmberechtigte Mitglieder vor Ort. Und jetzt hat Schalke schon die Voranmeldung geschlossen. Da waren schon 6.500 Menschen, hatten sich angemeldet. Man kann auch ohne Anmeldung natürlich die Mitgliederversammlung besuchen, wenn man Vereinsmitglied ist, natürlich am nächsten Samstag ab 11.04 Uhr. Aber Schalke wollte aus organisatorischen Gründen, das ist ja nachvollziehbar, sich einen Überblick verschaffen. Deshalb hat man auf dieses Voranmeldungssystem zurückgegriffen und da hatten sich schon 6.500 Menschen angemeldet. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass noch viele kommen ohne Voranmeldung. Dann rechne ich schon mit einer Zahl von über 7.000. Das finde ich jetzt immer noch nicht viel, wenn man bedenkt, dass Schalke 190.000 Mitglieder hat. Aber die sind ja nicht nur aufs Ruhrgebiet, sondern auf ganz Deutschland verteilt. Und insofern finde ich auch den Samstagstermin ein bisschen unglücklich, weil da muss man sich ja schon, wie gesagt, am Wochentag wahrscheinlich dann, wer weiter weg wohnt, am Freitag schon auf den Weg machen. Den Sonntag empfinde ich eigentlich als besseren Termin, aber warum auch immer hat Schalke sich jetzt für den Samstag entschieden. Ja, und deshalb wird man dann abwarten müssen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stimmung besonders gut sein wird, aber es ist auch schwer für mich jetzt abzuschätzen, was dann auf den Tisch kommt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei dem Punkt Verschiedenes oder bei dem Punkt Aussprache, dass da schon viele kritische Fragen kommen werden, denn man muss ja jetzt sehen, dass Schalke jetzt alles andere als gut aufgestellt ist, nicht nur sportlich, sondern auch Vorstand und Aufsichtsrat haben sich ja viele viel Kritik anhören müssen, ob zu Recht oder zu Unrecht, das muss dann jeder selbst beurteilen. Aber wenn man die nackten Zahlen nimmt und was ich so aus der Belegschaftsversammlung gehört habe, die ja am Dienstag war, auch da war die Stimmung nicht gut. Das ist aber klar, das ist ja auch überhaupt keine Überraschung. Es kann ja nicht sein, da wurden ja auch Arbeitsplätze abgebaut, dass da die Stimmung normal gewesen ist. Also das wäre ja völlig realitätsfremd.
Ich versuche das Feld jetzt mal von hinten nach vorne aufzuräumen, weil da einige Punkte bei waren, die du angerissen hast, über die ich gerne kurz mit dir sprechen wollen würde. Lass uns diese Betriebsversammlung mal als ersten nehmen. Du hast es schon angesprochen, die Stimmung war nicht sonderlich gut. Es gab da so ein schönes Zitat von wegen Kultur für Strategie zum Frühstück, was ein Ökonom gesagt hat.
Ja, das war jetzt aber aus einem internen Schreiben des Betriebsrats, muss ich hinzufügen. Das war jetzt nicht nochmal Gegenstand dieser Betriebsversammlung, aber ich fand das Zitat so gut, weil es darlegen sollte eben, dass eine gewisse Kultur, auch ein gewisses Miteinander, Kommunikation, dass das den Mitarbeitern sehr wichtig ist und dass sich einige da eben nicht genug mitgenommen fühlen. Und das wollte dieser Ökonom mit diesem Zitat auch ausdrücken.
Und was ja jetzt noch dazu kam, ist, dass es gestern, ein Urteil des Arbeitsgerichtes Gelsenkirchen gab, denn die beiden ehemaligen Physiotherapeuten Tim Hilscher und Thomas Kühn hatten geklagt bezüglich ihrer Kündigung und müssen jetzt zu ihren alten Konditionen wieder angestellt werden. Ich vermute mal, dieses Urteil wird sich jetzt auch nicht gerade auf das positive Bild, was Leute, die am Samstag kommen, von der aktuellen Führungsriege haben, wird sich nicht positiv auswirken, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja, das ist richtig. Also das ist eben eine krachende Niederlage vor Gericht, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die beiden dann zu den Profis zurückkehren. Da wird ja wahrscheinlich zu viel Porzellan zerschlagen worden sein und ich kenne sie jetzt nicht näher, obwohl die ja schon so lange auf Schalke arbeiten, aber Physiotherapeuten, die hat man natürlich nicht im Interview mal oder sonst wie. Aber was mir berichtet wurde, ist, dass beide ein großes Schalke-Herz haben und mit Leib und Seele an dem Verein hängen. Und sonst wären sie auch nicht so lange schon für ihn tätig. Und ja, es ist keine schöne Geschichte. Wir haben jetzt geschrieben, dass nach unseren Informationen sie vielleicht dann in der Knappenschmiede unterkommen, aber es ist alles keine schöne Geschichte. Bei Simon Henzler, den habe ich auch versucht zu erreichen gestern, er hat sich aber leider nicht gemeldet. Da ist ja auch noch nicht so ganz klar, da hieß es, er hätte sich, will sich außergerichtlich einigen, aber da muss ich zugeben, wir wissen ja auch nicht alles, dass ich da jetzt nicht auf dem neuesten Stand bin, ob es da weitere Gespräche mit dem Verein gegeben hat. Aber da ist ja auch eine Rückkehr eigentlich ziemlich ausgeschlossen, weil Schalke ja erst jetzt einen neuen Torwarttrainer installiert hat anstelle von Simon. Und deshalb tendiere ich eher dahin, dass sich da die Parteien irgendwann dann doch einigen werden und dass es für Henzler kein Zurück gibt zum FC Schalke 04. Obwohl auch bei ihm ganz klar ist, dass er an dem Verein hängt. Er hat ja deshalb auch Borussia Mönchengladbach abgesagt. Die wollten ihn ja unbedingt haben, weil er da in dem Glauben war, dass die Zusage von Marc Wilmots, dass er sich auf die verlassen könnte. Aber das war dann auch nicht der Fall, wahrscheinlich aus den Gründen, dass Wilmots da ein bisschen vorschnell gehandelt hat. Ja, und deshalb kann ich mir jetzt da auch nicht vorstellen, dass er zurückkehrt. Da wird man dann sehen, ob es zu einer außergerichtlichen Einigung kommt, aber ich halte die weiterhin für sehr wahrscheinlich.
Apropos jetzt quasi Angestellte von Schalke 04, da gibt es ja auch einen Antrag, der am Samstag abgestimmt werden soll, was das Thema Aufsichtsrat angeht, nämlich soll ein Mitglied des Aufsichtsrates aus dem Betriebsrat in Zukunft kommen. Grundsätzlich erstmal eine Idee, die ich eigentlich gar nicht schlecht halte, gar nicht für schlecht empfinde, so herum. Man kann ja auch mal der Transparenz halber vorlesen, Antragsteller ist Rainer Vollmer und der Aufsichtsrat empfiehlt auch diesem Antrag der Satzungsänderung zuzustimmen.
Ja, die haben ja, der Aufsichtsrat kann ja, ich bin jetzt nicht ganz so fit in der Satzung, aber der kann ja eine Reihe von Mitgliedern kooptieren. Und da wäre dann eine Möglichkeit, das zu tun. Ja, ich finde den Vorschlag sehr, sehr gut. Es gibt ja auch schon seit vielen Jahrzehnten eben ein Mitglied im Aufsichtsrat des Schalker Fanclubverbandes beispielsweise, auch von den Abteilungen. Und ja, das wär schon ein Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung.
Könnte vielleicht dem Arbeitsklima auf Schalke auch ein wenig positiv zugutekommen. Ich möchte mit dir gar nicht jeden Antrag durch, jeden Satzungsänderungsantrag durchkauen, aber einen fand ich doch irgendwo dann spannend, weil du es auch gerade eingangs gesagt hast, 7000 Leute sind jetzt im Vergleich auf die ganze Menge gesehen, jetzt auch nicht so viele Leute, auch wenn es deutlich mehr sind als in den vergangenen Jahren. Mhm. Es gibt ja auch einen Antrag auf Hybridversammlung. Antragsteller ist Volker Kunze und er fordert quasi, dass man diese Mitgliederversammlung als hybride Veranstaltung stattfinden lässt, sodass quasi auch Leute, die von weiter weg kommen, die nicht unbedingt die Möglichkeit haben, nach Gelsenkirchen zu kommen, weil wie du schon gesagt hast, man müsste, wenn man jetzt von weiter weg kommt, eigentlich auf dem Freitag schon losfahren, übernachten, Samstag zur Mitgliederversammlung, genau. Die dauert ja auch ein paar Stunden, das heißt also, ob man dann abends auch wieder nach Hause fahren möchte, muss man sich dann auch immer selber fragen, das heißt, man bräuchte gegebenenfalls noch eine Übernachtung irgendwo in der Nähe, genau. Was ja dann auch mit immensen Kosten verbunden ist. Was hältst du von dem Antrag grundsätzlich erstmal, beziehungsweise von dem Thema Hybridversammlung? Glaubst du, sowas ist möglich oder sowas sollte möglich gemacht werden für einen Verein, der diese Anzahl an Mitgliedern hat wie Schalke?
Also ich glaube, das ist der Fluch des großen Vereins. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das dann technisch möglich sein soll. Und ich habe auch keine Prognose, wenn man das jetzt einstielen würde, wie viele würden dann mitmachen? Ich glaube, da gerät man an technische Grenzen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das klappen soll. Und es gab ja auch schon Mitgliederversammlungen, wo es auch Probleme gab mit der Technik. Ich kann mir nicht vorstellen, bei dieser Masse, natürlich werden nicht alle circa 190.000 Mitglieder sich dann dazuschalten wollen. Aber allein schon bei 20.000 oder 30.000, ich kann mir nicht vorstellen, dass das technisch funktionieren könnte. Aber ich bin da auch zu sehr Laie, also deshalb wage ich da kein tiefergehendes Urteil.
Sagen wir so, ich glaube, es könnte herausfordernd werden. Also so ein paar Möglichkeiten der technischen Zusammenschaltung nutzen wir ja auch, aber wir sind halt auch weniger Leute, deutlich weniger Leute. Oder ich persönlich nutz das auch privat, aber halt auch mit deutlich weniger Leuten. Deswegen, ja. Wie das auf die Masse funktionieren soll, weiß ich nicht.
Jetzt stell dir mal vor, jeder will dann nochmal das Wort ergreifen. Also dann bist du ja eine Woche beschäftigt. Wenn unter dem Punkt verschieden ist, wenn jeder irgendwas hat, auf dem Herzen hat, also das halte ich für kaum praktikabel.
Da hast du natürlich recht, das würde sich sehr in die Länge ziehen. Bevor wir über die jetzigen anderen Sachen, die auf dieser Mitgliederversammlung eventuell uns erwarten oder auch nicht erwarten könnten, zu sprechen kommen, ist, du hast ja wahrscheinlich schon die ein oder andere Mitgliederversammlung miterlebt. Was war denn so eines der kuriosesten Sachen oder der ungewöhnlichsten Sachen, die dir da mal so widerfahren sind?
Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf. Eine der kuriosesten Mitgliederversammlungen war eine, wo ich überhaupt nicht vor Ort war. Ich weiß nicht mehr, wann das war und ich glaube, im Hans-Sachs-Haus noch, ist alles so lange her. Auf jeden Fall war die vollkommen unspektakulär, sie ging ganz früh zu Ende und meine Journalistenkollegen haben sich dann Spaß erlaubt. Die haben dem Peter Peters, damalig ja im Finanzvorstand, die haben dem gesagt, der Frank ist heute nicht vor Ort, aber der hat heute Geburtstag, du kannst ihn doch mal eben anrufen. Dann hat er mich tatsächlich, ich lag schon im Bett, muss ich sogar zugeben, hat er mich angerufen und mir alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Ja, aber wie gesagt, das war, ja gut, eine der kuriosesten war natürlich die Versammlung mit Helmut Kremers, wo er dann dieses Zitat da für Dortmund, haben wir uns früher nicht mal umgezogen, gebracht hat. Das war natürlich spektakulär. Oder dann gab es eine Mitgliederversammlung, wo eigentlich alles klar schien, dass Volker Stuckmann der neue Schalke-Präsident wird. Präsident hieß das damals noch, da gab es ja noch keinen Aufsichtsrat. Und Volker Stuckmann hat dann eine so schlechte Rede gehalten, dass eben er keine Chance hatte. Und dann das war dann schon bitter und er hatte schon alles auf Schloss Berger organisiert, eine Feier sozusagen. Und ja, die musste dann ausfallen und er saß ganz blass mit seinen Freunden da am Tisch. Und ja, das war, da hat er mir schon ein bisschen leid getan, weil ich ihn eben schon länger kannte. Er war früher Vorsitzender der Schalker Leichtathletikabteilung. Ja, und das war ein bestimmt ein schlimmer Tag dann auch für ihn.
Dann lass uns zurück in die Gegenwart kommen. Du hast schon erzählt, Interesse im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist deutlich, also ist doppelt so groß eigentlich, schon ungefähr wahrscheinlich dann am Ende, wenn man jetzt noch mal davon ausgeht, dass noch ein paar Leute, ohne sich vorab beworben zu haben, dort aufkreuzen wird. Glaubst du, es wird, denke ich, viele kritische Fragen geben, da bin ich durchaus bei dir. Glaubst du, dass es sowas wie wir hatten ja zwischendurch mal diese Oppositionsgruppen, von denen man immer mal wieder was gehört hat. Glaubst du, dass es so eine Gruppierung am Samstag irgendwo geben wird, die vielleicht ein bisschen mehr als nur kritische Fragen stellen wird? Oder ist sowas aktuell eher kein Thema, beziehungsweise was, wo man auch nichts Genaues zu sagen kann?
Also, da wir ja über den FC Schalke 04 reden, darf man grundsätzlich überhaupt nichts ausschließen. Aber wie gesagt, mir ist jetzt nicht bekannt, dass jetzt eine Revolution da geplant ist und dass da irgendwie ein Antrag kommen könnte. Vorstand und Aufsichtsrat sollen in die Wüste geschickt werden oder sonst was. Das geht ja auch satzungstechnisch gar nicht. Also es werden ja nur zwei neue Aufsichtsräte gewählt. Dafür gibt es vier Kandidaten. Mehr kann es auch nicht geben. Das ist auch satzungstechnisch geregelt. Es darf nur die doppelte Anzahl an Plätzen da sein. Das ist aber auch schon ein Fortschritt. Es gab ja auch, glaube ich, vor einem Jahr war es ja so, dass zwei Kandidaten gab für zwei freie Plätze. Das war ja dann vorher schon klar, wer gewählt werden würde. Die Mitglieder hatten ja keine Auswahl. Das war ja auch schon überhaupt kein gutes Signal. Das ist ja jetzt auch schon besser. Das muss man ja auch dann mal positiv erwähnen. Aber wie gesagt, ich gehe schon von viel Kritik aus. Man muss ja dann auch sehen, wie das abläuft. Wenn sich da unheimlich viele Menschen melden, dann kann natürlich auch sein, dass, das ist ja schon mal passiert, dass dann der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer dann sagt, wir müssen die Redezeit begrenzen, sonst wird die Versammlung mehrere Tage dauern, was ja auch verständlich ist. Und dann ist ja auch immer die Frage, kann man dann in wenigen Minuten Redezeit dann auch alles unterbringen, was man will und so weiter. Also da wird dann auch einiges Geschick an die Versammlungsleitung, auf die Versammlungsleitung zukommen. Ich wage da wirklich keine Prognose. Also man muss wirklich abwarten. Das Einzige, was ich nach unseren Informationen weiß, dass Clemens Tönnies nicht vor Ort sein wird. Und wenn er natürlich da gewesen wäre, dann wäre die Situation, wäre es vielleicht anders gewesen und dann wäre mehr Emotionalität drin oder vielleicht wäre er selbst ans Rednerpult gegangen, aber nach unseren Informationen schafft das aus zeitlichen Gründen nicht. Er wird dann also nicht in der Veltins-Arena sein. Und ja, lassen wir uns überraschen, sage ich doch einfach.
Clemens Tönnies ist auch ein Name, der immer wieder in den Mund genommen wird von einigen Schalke-Fans, die ihn sich gerne zurückwünschen wollen würden. Aber du hast es schon angesprochen, er wird wahrscheinlich nicht vor Ort sein und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob er trotzdem Thema dieser Veranstaltung sein wird, der ich auch als zahlendes Mitglied, wie René das letzte Woche so schön ausgedrückt hat, beiwohnen werde. Also ich werde da am Samstag genauso wie ihr seid wahrscheinlich beide da, werde ich da auch rumlaufen und mir das angucken. Du hast es schon angesprochen, es gibt insgesamt vier Aufsichtsratskandidaten für zwei freie Aufsichtsratsposten. Zu den vier Kandidaten, zwei von ihnen sind die bisherigen Amtsinhaber, Moritz Dörnemann und Sven Kirstein. Und dann gibt es noch die zwei Herausforderer, Ender Ulupina und Falk Kappenhagen. Alle vier haben im Vorfeld, es gab ja erst noch einen mitgeredet und davor einen Fragebogen ausgefüllt, der von der aktiven Fanszene, glaube ich, ausgearbeitet wurde. Ich glaube, ihr habt das so schön zusammengefasst, irgendwie so einen richtigen, also einen, der richtig rausgestochen hat, gab es irgendwo nicht, war zumindest mein Bauchgefühl. Hast du es ähnlich gesehen oder siehst du es ähnlich und hol uns doch gerne mal ab, was die beiden bisherigen Aufsichtsratsmitglieder vorher gemacht haben oder in welchen Bereichen sie tätig waren.
Ja gut, also ich kann da relativ wenig zu sagen, weil bei Schalke ist es ja mittlerweile so, dass man an die Leute gar nicht mehr rankommt und mit denen man persönlich sprechen kann. Also für den Aufsichtsrat spricht grundsätzlich nur der Axel Hefer, weil er Vorsitzender ist, und die anderen beiden kenne ich nur vom Sehen. Also ich habe noch nie mit denen persönlich gesprochen. Ich weiß nicht warum, wollen sie nicht, können sie nicht, keine Ahnung. Ich habe es dann aber auch nicht mehr weiter oder groß versucht. Am längsten kenne ich ja eigentlich Ender Olupina, aber das hat andere Gründe, weil der früher im Gelsenkirchener Amateurfußball sehr aktiv war. Aber wir haben uns auch jetzt aus den Augen verloren. Also ich kenne ihn so seit 30 Jahren oder noch länger. Aber jetzt konkret, was er so für Vorstellungen hat und wie er jetzt genau tickt, Menschen verändern sich ja, dazu kann ich nichts sagen. Den einzigen von den vier Kandidaten, den ich jetzt mal persönlich kennengelernt habe, weil er sich der war schlau, muss ich sagen, weil er war nämlich der einzige von den Vieren, der sich auch mal beim Schalker Fanclub-Verband hat sehen lassen, nämlich bei der Jahreshauptversammlung, der Fall Kappenhagen. Und da hat er sich kurz vorgestellt und ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht, was ja völlig legitim ist. Das ist aber auch eben, mein Eindruck war eben, dass er auch ein großes Schalker Herz hat und dass er auch alles versucht, was in seinen Kräften steht, um den Verein weiter nach vorne zu bringen. Aber generell kann ich mir sonst über die vier eigentlich kein großes Urteil erlauben. Man wird abwarten müssen, wie die Mitglieder zu ihnen stehen. Und dann lassen wir uns mal überraschen.
Ja, definitiv. Ich habe mir das Mitgeredet der vier von letzter Woche Freitag angeguckt. Die Punkte sind eigentlich alle relativ ähnlich, würde ich behaupten. Der Einzige, der für mich so ein bisschen rausgestochen hat, war Ender Olupina, weil er in dem Punkto, ich glaube, es ging um sportliche Verpflichtungen, wenn ich mich gerade richtig erinnere, gefordert hat, dass es neben den beiden hauptverantwortlichen Positionen in dem Schalker-Konstrukt noch ein Drittgremium oder ein drittes Gremium, also eine Drittpartei in Form eines Gremiums geben sollte, die quasi über diese Entscheidung in Anführungsstrichen nochmal drüber guckt. So in der Art hat er es beschrieben. Mhm. Damit stoch er ein wenig aus den anderen dreien hervor, auch im Punkto, was ja auch eine der Fragen im Fragebogen war dieser Status, was die vier Kandidaten vom Status e.V. halten, wo er ein wenig rausstach, indem er gesagt hat, er ist grundsätzlich schon ein Befürworter davon, aber man muss halt darauf aufpassen, dass ein romantischer Untergang mit Pauken und Trompeten und auf Raten keine Lösung ist, was jetzt am ehesten noch quasi von den Antworten aus dieser e.V., also klassischen, ja, ich bin pro e.V., Antwort quasi rauskam.
Ja, in dieser Punkt e.V. ist natürlich sehr interessant, weil das ja immer noch ein Tabuthema ist, aber ich habe mir letztens nochmal ein Interview von Matthias Tillmann angehört und das war sehr interessant, denn es wird ja auch auf dieser Mitgliederversammlung über die Fördergenossenschaft geredet. Da werden ja dann endlich auch der Details mal bekannt gegeben. Da will Schalke ja Geld generieren und da hat Tillmann ganz klar in einem Interview bei der ARD Sportschau gesagt, wenn wir jetzt nicht einen erheblichen Millionenbetrag dadurch bekommen, dann müssen wir auch wieder überlegen, ob unsere Strukturen noch zeitgemäß sind. Das hat er ja sinngemäß so gesagt, jetzt nicht wörtlich. Aber damit hat er sich natürlich auch schon wieder eine Hintertür offen gehalten, ob man dann nicht doch irgendwann mal über den e.V. diskutieren muss. Und bisher ist das ja strikt abgelehnt worden. Also man wird ja sofort sozusagen in Anführungsstrichen als Ketzer angeprangert, wenn man nur mal den Versuch unternehmen will, über eine Ausgliederung des FC Schalke 04 zu sprechen. Aber Tillmann hat das eben jetzt eben nicht kategorisch ausgeschlossen. Jetzt muss man natürlich abwarten, was bringt die Fördergenossenschaft dem FC Schalke 04 ein? Und St. Pauli ist ja der Vorreiter, das ist ja der erste Verein, der das jetzt gemacht hat. Da gibt es, glaube ich, auch Unterschiede zu Schalke, die haben das ja ein bisschen anders aufgebaut. Aber wenn man dann liest, dass der FC St. Pauli innerhalb von einem Tag 8,5 Millionen Euro dadurch eingenommen hat, das ist ja eine gewaltige Summe, finde ich. Das ist natürlich ein Punkt, der könnte Schalke Mut machen. Und vielleicht ist das ja dann auch beim FC Schalke 04 möglich, dass noch eine viel größere Summe dann zusammenkommt. Also Tillmann hatte ja sogar eine Größenordnung von 50 Millionen in den Raum gestellt. Ob er das ernst gemeint hat oder ob das nur so ein Versuchsballon war, das lassen wir mal dahingestellt. Aber Schalke will natürlich oder hat noch ganz andere Dimensionen dann natürlich im Kopf als St. Pauli. Aber das ist jetzt wirklich schon mal eine Zahl aus Hamburg, die man da hört, die Schalke vielleicht ein bisschen Mut macht. Und sie werden ja dieses Unternehmen auch nicht blauäugig angegangen sein. Also nach meinen Informationen hat man ja vorher so eine Art Landschaftsanalyse gemacht, heißt das, glaube ich, indem man natürlich vorher schon bei Sponsoren angeklopft hat. Was haltet ihr von der Idee und könntet ihr euch damit anfreunden? Denn es können ja nicht nur Einzelpersonen bei dieser Fördergenossenschaft mitmachen, sondern auch Unternehmen. Und wenn da kein positives Feedback gekommen wäre, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Schalke das jetzt überhaupt eingestielt hätte. Und das ist natürlich auch ein spannender Punkt, diese Fördergenossenschaft. Spannend auch noch deshalb, weil man wird natürlich abwarten müssen, wie die Mitglieder darauf reagieren, weil Schalke hat das ja einfach gesagt, wir beschließen das, es ist schon beschlossen, ist alles in trockenen Tüchern. Nach meinen Informationen steht ja auch schon fest, wer die Genossenschaft leiten wird und alles andere. Es geht jetzt nur noch um Detailfragen. Und nach meinen Erfahrungen kommt sowas in der Vereinsfamilie nicht so gut an, wenn du die Fangemeinde vor vollendete Tatsachen stellst. Und das wird auch nochmal ein spannender Punkt zu sein, wie Schalke das begründet und ob es da Kritik gibt.
Einer, der zumindest laut seinen eigenen Aussagen wohl einen großen Anteil an der Gründung dieser Fördergenossenschaft hat, ist Sven Kirstein, der ja auch zur Wahl steht, der ja auch der aktiven Fanszene, also den Ultras Gelsenkirchen, sehr nahe steht. Ich glaube, er hatte mitgeredet, sogar selber gesagt, dass er auch Mitglied dieser Gruppierung ist, wofür er sich auch einige kritische Fragen anhören durfte, aber da haben ihn auch alle drei anderen, die mit ihm auf diesem Pult saßen, auch ein wenig in Schutz genommen und haben gesagt, es ist ja erstmal nicht verwerflich, dass sich so jemand zur Wahl stellen lässt. Mhm. Und wenn so jemand dann auch gewählt wird, also es kann sich ja theoretisch jeder zur Wahl stellen lassen, weil auch das Thema aufkam in diesem Mitgeredet, warum denn keine Frau quasi als Kandidatin kandidieren würde, wo die vier natürlich auch gesagt haben, dass das genauso gut möglich gewesen wäre, dass aber es wohl auch einfach keine weibliche Bewerberin gegeben hat.
Also meine Information war es insgesamt 11 oder 12 Bewerber hat es gegeben.
Ja, wie gesagt, die vier meinten auch, es hätte keine einzige Bewerberin gegeben, aber sie haben natürlich auch gesagt, dass das natürlich vollkommen egal ist, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau für diesen Posten kandidiert, weil es geht eigentlich, die Quintessenz aller vier war eigentlich, dass es ja um das Wohle des Vereins geht und da das ist ja geschlechterunabhängig, wer da im Aufsichtsrat dann sitzt oder besser gesagt auch nicht sitzt. Einer der Punkte, die auch noch auf dem Tisch war in diesen Fragebögen, aber auch generell in dem mitgeredet war, die Frage, nachdem Juri Möller jetzt vorgestellt wurde vergangene Woche, was denn die vier von einem Sportvorstand halten und also bei Sven Kirstein konnte man in dem Mitgerät unten zwischen den Zeilen, so war es zumindest mein Gefühl, auch raushören, dass er sich lange für einen neuen Sportvorstand eingesetzt hat, aber irgendwie damit wohl anscheinend keine Mehrheit erreicht hat. Was meinst du, braucht Schalke einen festen Sportvorstand oder sollte man diese Strukturen, wie sie jetzt gerade sind, ich habe irgendwo mal was gelesen, von wegen Sportvorstand sollte kein Nebenjob sein oder so,
ja, das ist ja gemünzt. Ja, dieses Zitat sollte kein Nebenjob bleiben. Das ist ja gemünzt auf Matthias Tillmann, weil er ja auch noch sozusagen für den Sportbereich verantwortlich ist. Und wir haben ja mit Tillmann mal darüber gesprochen, als Marc Wilmots noch da war, was ist denn, wenn Wilmots einen Spieler A will und Ben Manga sagt nein, wer entscheidet dann? Dann hat er ganz klar gesagt, ich entscheide das dann. Und gerade bei dieser Sportvorstandsfrage muss man sagen, dass das Schalke ein ganz, ganz schlechtes Bild abgibt. Weil Anfang des Jahres hieß es noch, wir brauchen das nicht. Und jetzt wird wieder zurückgerudert. Und das ist eine Verhaltensweise in so einem großen Verein mit so einer Strahlkraft immer noch und der sportlich nach vorne kommen will. Wenn du jetzt vor 12 Monaten Hü sagst und jetzt sagst du auf einmal Hot, das geht nicht. Und dass Schalke keinen Sportvorstand hat, das hat ja auch ein verheerendes Echo in den letzten Tagen noch gefunden. Man braucht ja nur an Horst Held zu denken. Der hat ja richtig für seine Verhältnisse vom Leder gezogen, dass er das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie Schalke auf einen Sportvorstand verzichten kann. Und das ist natürlich auch Fakt. Du brauchst jemanden mit sportlicher Kompetenz, der das machen kann. Und ich weiß ja auch noch gar nicht, wer jetzt bei der Mitgliederversammlung für den Sportbereich überhaupt die Rede halten will. Macht das jetzt der Tillmann oder macht das jetzt schon Juri Mölder, weil er jetzt interimsmäßig ist? Das ist ja verheerend, was da in der Öffentlichkeit dann rüberkommt, wenn du so sprunghaft bei so wichtigen Dingen handelst. Das kann einfach nicht sein. Und wenn der Herr Kirstein jetzt sagt, er hat sich ja schon immer für einen Sportvorstand ausgesprochen, dann hätte er das ja auch mal öffentlich kundtun können, aber da hat man dann ja von ihm auch nichts gehört. Also das ist ein ganz schlechtes Bild, gibt das Schalke ab. Und ich bin vehement dafür, dass natürlich wieder ein Sportvorstand installiert werden muss. Also da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen für mich.
Bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass das einfach auch ein Job ist, damit will ich Matthias Tillmann gar nicht angreifen, aber er kommt halt nicht aus diesem Bereich, den vielleicht auch jemand machen sollte, der irgendwie
so ist
in so einem Posten schon mal gearbeitet
hat. Ja, das soll doch jetzt kein Angriff auf den Herrn Tillmann sein. Er versucht ja sein Bestes im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber er kann ja beispielsweise ein Netzwerk, das jeder gute Sportvorstand hat, das kann er ja gar nicht besitzen, weil er erst seit einem Jahr, vorher wurde ja noch eingearbeitet, wenn er die Monate mitnimmt, dann ist es jetzt etwas über ein Jahr. Ist er beim FC Schalke 04 tätig, dann kann er nicht dieses Netzwerk besitzen. Und deshalb ist das ohne Wenn und Aber, es muss ein neuer Sportvorstand kommen, der auch mit Kompetenz hat, der Schalke in der Öffentlichkeit auch gut vertreten kann, der kommunikativ gut ist und der vor allen Dingen Ahnung von der Materie hat.
Ja, das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder aktuell in den letzten Wochen kam, dass irgendwie so ein bisschen dieses Gesicht nach außen des Vereins ein wenig fehlt, weil man irgendwie von den Verantwortlichen relativ wenig gehört hat, beziehungsweise es immer irgendwie ein wenig verteilt wurde auf die verschiedenen Köpfe, wenn man mal was sagen sollte oder musste. Aber ich bin da bei dir, ich denke auch, dass man da einen neuen Sportvorstand installieren sollte, der dann auch wirklich nur den Job Sportvorstand hat und keine weiteren Aufgaben und der, wie du schon sagst, dann auch ein gewisses Netzwerk mitbringt, was Matthias Tillmann nicht haben kann. Und wie gesagt, nochmal, das ist von uns beiden auch kein Vorwurf an ihn, sondern er kommt halt nicht aus dem Bereich und das ist dann auch okay, dass er dieses Netzwerk nicht hat, weil woher soll er das nehmen? Eine Aussage, die ich noch relativ spannend fand, ist, über die wir auch kurz vor der Sendung schon gesprochen haben, es geht um das Thema TV-Gelder und Moritz Dörnemann hat in seinem Fragebogen Folgendes gesagt, dass Hoffenheim mit unseren Sky-Abonnements Bilder von uns kauft, darf nicht sein und so kann es nicht weitergehen. Schalke und auch andere Traditionsvereine tragen erheblich zur Attraktivität der Liga bei. Das muss bei der Verteilung deutlich stärker berücksichtigt werden. 50% der Einnahmen sollten gleich verteilt an alle Clubs gehen, die anderen 50% nach Interesse verteilt werden. Finde ich eine interessante Aussage, muss ich ehrlicherweise sagen.
Finde ich eine, schwachsinnige Aussage, muss ich jetzt wirklich sagen. Also jetzt ist mein Puls schon wieder so hoch wie am Anfang, dass sie 3 Tage frei bekommen, die Herren Profis. Also das kann doch nicht sein. Soll der Leistungsgedanke jetzt im Profisport völlig ausgeschlossen werden? Tradition, wie der FC Schalke 04 sie hat, ist eine super Sache. gibt nicht viele Vereine mit dieser Tradition, ist alles in Ordnung. Aber Tradition ist ja per se kein Wert, dass du dann als Verein sagen kannst, wir müssen mehr Fernsehgelder bekommen. Ich halte das für einen absurden Gedanken und er redet ja genauso wie Axel Hefer in dieser Geschichte, der hat ja auch in der Sportbild ein Interview gegeben und sich bitter beklagt. Ich würde den Herren mal empfehlen, auf die Tabelle zu schauen und zu gucken, wo denn das kleine SV Elversberg in der Tabelle steht. Und dann würde ich mir mal die Schalker Tabellensituation angucken und dann würde ich mich eher in Grund und Boden schämen, als jetzt mehr Geld zu fordern. Also es kann einfach nicht wahr sein. Ich muss das so deutlich sagen. Und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, das würde ja auch bedeuten, Bayern München und Borussia Dortmund sind auch Traditionsvereine. Sollen die auch noch mehr Geld bekommen? Die wissen ja gar nicht, wohin mit ihrem Geld mittlerweile. Die werden jetzt noch durch die Club-WM, werden die noch mal riesige Millionen scheffeln. Also wenn nur noch Geld, Geld, Geld zählt, dafür habe ich nicht mehr das geringste Verständnis.
Ja gut, ich vermute auch Schalke zählt Geld aktuell, vor allem, weil halt diese hohen Verbindlichkeiten da sind.
Ja, aber es kann doch nicht sein, man kann doch jetzt nicht Elversberg vorwerfen, weil die weniger Fans haben und weniger Leute das gucken, dass sie dann benachteiligt werden sollen und dann weniger Geld bekommen. Die sollen sich das mal angucken, Elversberg mit den Mitteln, ich war da. Da fährst du eine Straße und dann bist du aus dem Ort wieder raus. Und dieser kleine Verein steht in der zweiten Bundesliga vor dem FC Schalke 04. Das ist ja ein Armutszeugnis sondergleichen. Und das muss man so klar sagen. Und man kann dann nicht sagen, wir brauchen mehr Geld, dann wird schon wieder alles besser. Man soll vernünftig die Spieler scouten, da gibt es genug zu tun. Man soll eine Mannschaft zusammenstellen, die harmoniert, wo auch das Zusammengehörigkeitsgefühl ein bisschen besser ist als jetzt bei den aktuellen oder bei früheren Vereinen. Und sie sollen vor allen Dingen mal ein bisschen mehr trainieren. Das würde schon helfen. Glaubt man es?
Wie gesagt, ich bin grundsätzlich bei dir. Ich wollte nur den einschiebenden Punkt machen, dass Geld auf Schalke natürlich immer aktuell ein heikles Thema ist, weil
diese Summe ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern Schalke hat das ja durch eine völlig verfehlte Politik, sind die ja in diese Bredouille gekommen, weil der Finanzkurs viel zu riskant gewesen ist. Dann kam noch Corona dazu. Okay, ist ja alles schön und gut, aber diese Misere, die Schalke hat, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben auch viele Personen zu verantworten. Viele sind gar nicht mehr in Amt und Würden. Das muss man natürlich zugestehen. Die neue Führung hat natürlich eine große Erblast übernommen, das ist ja alles klar. Aber ich kann da nicht immer nur nach Geld, Geld, Geld schreien, sondern da muss ich versuchen, mit den Mitteln, die ich habe, vernünftig zu wirtschaften und eine gute Mannschaft aufzubauen. Und wie gesagt, oder schaut mal nach Heidenheim. Der Heidenheimer Trainer hat in diesem Jahr am 1. Januar einen Waldlauf angesetzt. Ich möchte mal, wenn das in Schalke einer machen würde, bei den Spielern, die hier unter Vertrag sind, die würden alle zum Vorstand rennen oder die würden streiken. Die leben in ihrer eigenen Welt. Die sollen sich mal angucken, was im Profibereich nötig ist, um Erfolg zu haben. Kann doch nicht so schwer sein.
Wie gesagt, grundsätzlich bin ich da deiner Meinung und ich würde das Thema an der Stelle auch.
Ja, ich reg mich sonst weiter auf, deswegen, das bringt nichts.
Also, deswegen, ne? Ich weiß das ja, ich merke das ja, deswegen mache ich das an der Stelle zu. Lass uns Thema Fördergenossenschaft noch einmal anknüpfen. Ich glaube, das passt in die Richtung. Es wurde zudem auch von, ich weiß, dass es Fall Kappenhagen auf jeden Fall gefordert hat, ich bin mir nicht sicher, ob es noch einer der anderen war, dass man darüber nachdenken sollte, nicht nur zu gucken, dass man große Sponsoren an Land zieht, sondern dass man vielleicht auch schaut, dass man kleineren Firmen die Möglichkeit gibt, kleine Sponsorenanteile zu oder kleinere Sponsorings zu arrangieren beim FC Schalke 04. Ich glaube, Ender Lupina hat es auch noch drin, wo ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenke.
Ja, aber nach meiner Kenntnis macht das ja Schalke.
Ja, das sollte man auf jeden Fall. Also
der Schalker Kreisel, die Printausgabe ist ja leider eingestellt worden, aber wenn man da gesehen hat, wie viel kleinere Unternehmen, also den Vorwurf kann man Schalke jetzt nicht machen, Die haben ja so viele, wie hießen die, ich glaube Schalke-Partner, da waren ja 5 oder 6 Seiten, Doppelseiten im Kreisel. Also Schalke ist ja nicht ganz blöd, die werden auch jetzt hier im Umkreis, im Ruhrgebiet, werden hier bestimmt auch Sponsoren ansprechen. Nur mittlerweile ist eben die Schuldenlast so groß, dass das wahrscheinlich nicht reichen wird, viele kleine Unternehmen anzusprechen, dass man lieber irgendeinen großen oder mehrere große hätte im Portfolio, aber dass die eben nicht zu bekommen sind.
Definitiv, wie gesagt, mein Punkt wäre auch gewesen, dass man, glaube ich, das auch schon getan hat. Du hast es angesprochen, Schalker Kreisel, ich kann mich da auch dran erinnern, dass da mehrere Doppelseiten mit Partnern ausgewiesen waren oder jedes Mal drin standen. Lass mich mal kurz gucken, ob wir so das meiste Wichtige abgefrühstückt haben. Achso, ja gut, neben den 2 Posten im Aufsichtsrat, die zur Wahl stehen, gibt es auch noch 2 Plätze im Wahlausschuss, die besetzt werden. Dort gibt es auch einige Kandidaten. Ich glaube, das brauchen wir aber nicht großartig weiter abfrühstücken. Nee. Des Weiteren gibt es natürlich noch die ganzen Berichte, unter anderem des Ehrenrates, des
Ja, das ist ja Business as usual.
Ja, genau.
Das Spannendste ist eben die Fördergenossenschaft, wie es da jetzt genau aussieht, was die Mitglieder dazu sagen, in meinen Augen, und dann eben generell die Stimmungslage. Das ist das Spannende jetzt an dieser Versammlung am Samstag. Was passiert da? Der Vorstand und Aufsichtsrat werden sich natürlich auch eine kommunikative Strategie überlegt haben, wie sie jetzt den Mitgliedern verkaufen können, dass Schalke so weit unten steht. Und da wird natürlich erwartet, dass da auch vernünftige Argumente kommen. Nur ich sehe diese Argumente beispielsweise nicht sehr groß. Wenn man jetzt sieht, Ben Manga wurde ja auch als Heilsbringer verkauft, und von den 15 Neuzugängen haben ja nicht so viele funktioniert, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Da hast du definitiv recht. Da bin ich bei dir. Ich gucke gerade mal, ob wir unter den Kommentaren der letzten Woche irgendwas finden, was irgendwie halbwegs thematisch dazu passt. Also ich werde jetzt nicht alle vorlesen. Ja gut, Juri Möller kommt ja aus dem Aufsichtsrat. Hier hat jemand geschrieben, der Faustik-Tube Müller wird als Bauernopfer in die erste Reihe geschickt, um dann gemeinsam mit seinem Trainer Kees gegangen zu werden. Dann sind sie alle weg, Asar Büskens, Müller, House of Cards. Ob es so schlimm ist, ja, weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Ich denke
ja
nicht, dass es passieren
ist ja alles
wird.
Das ist ja polemisch.
Also. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, ehrlicherweise. Zumindest jetzt erstmal nicht. Man hat ja jetzt sowieso jetzt erstmal das Spiel gewonnen gegen Regensburg. Das dürfte ja dem Trainer auch erstmal gut getan haben. Jetzt hat man eine Woche Zeit.
In der man 3 Tage aber nicht trainiert.
Ja, das muss man natürlich dazu sagen. Da hast du natürlich recht. Ansonsten gab es noch den Kommentar vom Thorsten Muhlenhardt 4554. Bei Juri Möller ist es so, dass er als Aufsichtsratmitglied nicht ins operative Geschäft eingreifen kann. Als Sportdirektor hat er die Möglichkeit und versteht sich mit seinem Landsmann Verwandere natürlich gut. Genauso wie Gerards Wilmots auf Belgisch. Ob das jetzt besser klappt, bleibt abzuwarten. Ich denke, das kann man auch jetzt nach einer Woche offiziell noch nicht sagen. Vor allen Dingen, weil er ja, glaube ich, offiziell seine Tätigkeit jetzt erst nach dem Wochenende aufgenommen hat.
Ja, ne? Warum Schalke da, das nehme ich gar nicht ernst, was sie da, ob da jetzt Wochenende 1 oder 2 Tage früher oder später, ist uninteressant. Aber ich glaube auch, dass Juri Mölder gar nicht so viel ins operative Geschäft eingreifen wird. Er ist jetzt mehr dafür da, bessere Stimmung noch zu vermitteln und kommunikativ Schalke zu vertreten. Und er hat ja ganz klar gesagt, dass er diesen Posten nicht weiter anstrebt. Also, und es ist eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, so verabredet, dass er Ende des Jahres dann auch wieder in den Aufsichtsrat zurückkehrt. Also dann wird ein neuer Mann kommen. Also er wird jetzt operativ keine großen Spuren hinterlassen, würde ich mal prophezeien.
Gehe ich mit, gerade weil es sich ja auch sehr danach angehört hat, dass man irgendwo Richtung Winter was präsentieren möchte, und die Zeit bis dahin ist halt auch nicht mehr sonderlich lang, deswegen, und du kannst ja jetzt auch aktuell eigentlich auch nicht großartig viel machen, außer halt irgendwelche vereinslosen Spieler an Land zu ziehen, und auch das, denke ich, wird jetzt nicht großartig passieren. Auch ich habe bei dem Anthony Modest Gerücht ehrlicherweise nicht schlecht gestaunt und war dann am Sonntag auch irgendwo, ich will jetzt nicht sagen erleichtert, dass er nicht kommt, aber ich hätte den Transfer, also Transfer oder die Aufnahme dieses vereinslosen Spielers auch nicht wirklich verstanden oder nachvollziehen können, ehrlicherweise. Ich guck mal, ob ich noch was finde. Das sind alles sportliche Sachen, die würde ich jetzt tatsächlich heute ausnahmsweise mal an unseren Tisch kehren, einfach nur, weil ich glaube, dass es thematisch nicht gut hier reinpassen würde, weil wir jetzt sehr, sehr viel über die Mitgliederversammlung gesprochen haben, die, denke ich, interessant werden würde. Das haben wir ja haben wir jetzt, glaube ich, auch ganz gut ausformuliert oder also rausgestellt, dass das eine interessante Atmosphäre sein dürfte, und auch die vier Aussichtsratskandidaten durften sich in ihrem Mitgeredet schon einigen kritischen Fragen zum Sportlichen stellen, obwohl sie teilweise ja noch nicht mal Teil des Aufsichtsrates sind. Aber auch sie wurden natürlich gefragt, wie sie die künftige Ausrichtung des Sportes sehen, oder wo sie die Achsen im Sport sehen würden. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas Interessantes, was du preisgeben möchtest in Anblick auf das, was uns jetzt am Wochenende erwartet?
Nee, ich habe mich jetzt schon genug in Rage geredet, das reicht alles. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht, ich bin auf die Kommentare gespannt, wie da das Meinungsbild ist.
Ich auch. Ich bin sehr gespannt, weil so aufgebraust habe ich dich schon lange nicht mehr erlebt. Deswegen würde ich dann jetzt die Musik mal langsam einspielen. Wir haben ja jetzt kein Spiel, für das wir einen Tipp abgeben können, aber wir können ja mal gucken oder abwarten, was das am Samstag gibt. Ich bin sehr gespannt. Für mich persönlich ist es die allererste Mitgliederversammlung des FC Schalke 04, der ich beiwohne.
Oh Gott.
Bei kleineren Lokalvereinen bei mir in der Heimat habe ich das schon mal gemacht. Die waren auch teilweise interessant. Ich glaube, diese Versammlung wird auf jeden Fall auch interessant. Ich danke dir für deine Einschätzung, Frank.
Ja, alles klar. Danke dir auch, Tim.
Und wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich weise nochmal auf unseren Live-Ticker am Samstag hin. Während der Mitgliederversammlung bedanke mich fürs Zuhören und sag mal, danke und Glück auf, Frank.
Glück auf.